Ein sehr interessanter Psalm, sehr umfangreich, auch etwas länger. Deswegen werden wir nicht sehr tief da reingehen können. Aber im Großen und Ganzen werden wir uns den doch gründlich anschauen. Ich möchte noch beten vor dem Anfang. Danke dir, Heiland, dass du diese Möglichkeit uns bereithältst, dass wir uns versammeln können als Gemeinde, wo wir uns über dein Wort unterhalten können, wo wir reinschauen können und einfach nur auch staunen und auch einfach sehen, wie du wirkst, auch an Menschen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch heute Abend von David zu lernen, aber ganz besonders von dir als den Messias. Ich bitte dich, dass du uns aufmerksam machst, dass wir offene Herzen haben für dein Wort und dass wir wirklich unser Leben vielleicht auch ändern müssen und dass du uns dazu auch die Kraft schenkst. Und vielleicht musst du uns überführen, vielleicht musst du uns korrigieren. Danke, Herr, für diese Möglichkeit. Segne uns heute Abend. Amen. Wir haben den Psalm 69 vor uns. Das ist ein Psalm, der eigentlich das Leben eines normalen Menschen zeigt, mit Problemen, mit Sorgen, mit eines Menschen wie du und ich. Aber zum anderen zeigt er einige Parallelen zu Jesus Christus, die uns sicherlich auffallen werden, wenn wir es lesen. Ich habe ein Zitat von Spurgeon hier reingenommen. Der Psalm ist von alters her als ein messianischer betrachtet worden. Kein Abschnitt des Alten Testaments, mit Ausnahme des 22. Psalms, wird im Neuen Testament häufiger aufgeführt oder angeführt, also zitiert. Dieses ist ein Psalm, der oft zitiert wird. Und ich denke, wenn wir den lesen, dann werden wir sehen, dass, oh, das kenne ich auch aus dem Neuen Testament. Vielleicht hat einer oder andere es vielleicht so ein bisschen aufgefrischt und den schon gelesen, den Psalm. Ich denke, durchgelesen haben wir den alle schon mal oder mehrmals, aber vielleicht jetzt vor der Bibelstunde oder jetzt die Zeit in dieser Woche vielleicht gelesen. Ihr wisst, was oder worum es da geht. Psalm 69. Er beginnt wie viele anderen dem Vorsänger nach der Melodie Lilien von David. Die Melodie Lilien, das habe ich gelesen, soll wohl irgendwie was Trauriges bedeuten. Irgendwie, ja, aber kann ich nicht viel zu sagen. Und David wollte, dass dieser Psalm vom Volk gesungen wird. Ja, deswegen sagt er dem Vorsänger, gibt er das, ja, er widmet es dem Vorsänger, damit Menschen singen und die auch wissen und erfahren, wie er sich fühlte, als er den Psalm schrieb. Und ich finde, der Psalm beginnt so brutal, er weiß nicht weiter, er ruft einfach nur um Hilfe. Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. In der vergangenen Woche haben wir viel über Wasser gehört. Wasser, die einem buchstäblich bis zum Halse stehen. Manchen sogar darüber. Ja, und viele Menschen wurden aus dem Leben gerissen durch Wasser. Und sie stehen jetzt vor Gott, an den sie geglaubt oder auch nicht geglaubt haben. Das wissen wir nicht. Aber das zeigt uns wieder, dass unser Leben kurz ist und vielleicht sogar noch kürzer, als man denkt. Weil diese Menschen, die zu Tode kamen, haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und wer weiß, wie lange wir es noch haben? Ja, jeder von uns weiß nicht. Oder keiner von uns weiß, muss man besser so sagen, weiß, wann sein Ende da ist. Deswegen sollten wir die Zeit auskaufen, was die Schrift sagt, und wir sollten weise handeln. Und ich meine, der Psalm sagt, das lehre uns weise werden, ja? Dass wir klug werden. Lehre uns, dass wir sterben müssen. Ich lese weiter in Vers 3. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet. Meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Ich finde, da förmlich merkt man, wie schlimm es ihm gehen muss. Und wir denken da vielleicht auch an Jona. Jona sagt im 2. Kapitel, Verse 6 bis 8, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, mehr Gras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Bei David scheint die Situation richtig schlimm zu sein, so, weil er nicht einmal einen Einstieg hat, den wir vielleicht mehr oder weniger gewohnt sind. Ja? Hier geht er so vor, es muss ihm wirklich schlimm gegangen sein, und er war verzweifelt und wusste nicht weiter. Ich weiß nicht, um welche Situation es hier geht, ja? Was für eine Situation es war, was er erlebt hat, aber es muss schlimm gewesen sein. Wir wissen ja von vielen Zeiten, wo David auf der Flucht war, wo David weglaufen musste, weil jemand ihm nach dem Leben trachtete. Und hier weiter schreibt er auch, dass die Menschen einfach nur sein Verderben suchen. Und das musste schlimm gewesen sein. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Also es müssen viele sein. Und vielleicht fällt ihr euch jetzt auf, die mich ohne Ursache hassen. Es klingt schon so ein bisschen messianisch, oder? Das kann etwas sein, was auch Jesus eventuell gesagt hat, erlebt hat. Jesus sagt in Johannes 15, 24 und 25, da sagt er, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Dieser Psalm wird nicht von ungefähr oder wird ja messianisch genannt, weil er viele Parallelen zeigt. Ja. David muss etwas erlebt oder viel erlebt haben, was wirklich so ähnlich ist, wie auch Jesus es erlebt hat. Und so ist David wie so ein Prototyp, oder das, wie er erlebt, so erlebt Christus. Viele Situationen gibt es, die Jesus auf sich zieht, ja, dass er selbst sagt, genau das, was David hier erlebt. Und wir müssen bedenken, das sind prophetische Worte, die David hier ausspricht, die auf den Messias hinweisen, ja, die den Messias meinen. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig. Die ohne Grund mir Feind sind, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Viele Menschen suchen einfach nur Davids Untergang. Und sie trachten ihm nach dem Leben und sind einfach böse zu ihm. Und unfair, hier steht, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Also verlangen von ihm, zurückzugeben, was er nicht genommen hat. Aber das ist auch eine Situation, die viele Menschen erleben. Also David ist jetzt nicht eine Person, die als Einzige so eine Ungerechtigkeit erlebt. Ich denke, viele Menschen, vielleicht sogar unter uns, haben Situationen gehabt, wo mit ihnen so verhandelt oder so verfahren wurde, wo Menschen sie so behandelt haben. Gut, manchmal fühlt man sich einfach so behandelt. Vielleicht ist es auch gar nicht wahr, aber manchmal sind es wirklich solche Situationen. Und dann kann man vielleicht ein bisschen fühlen oder mitfühlen, wie David sich fühlt. Und vor allem, wie Gott sich oder wie Jesus Christus sich gefühlt haben musste, als es ihm so ging. Aber weiter steht hier, also David weiß, dass diese Menschen viele sind, die ihm Böses wollen, aber er schaut auch noch auf sich. Ja? Seine eigene Schuld, seine eigenen Sünden sind ihm auch bewusst. Also er ist nicht sündlos. Er sagt zwar früher, davor sagt er, sie hassen mich ohne Grund, ohne Ursache. Und doch sagt er, O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Du kennst mich. Und genauso, denke ich, müssen wir wissen, oder wir wissen es, dass Gott jeden unserer Schritte weiß, jeden unserer Gedanken weiß. Er weiß jeden Gedanken, den wir denken werden. Er weiß alle Dinge und vor ihm können wir nichts verbergen. Und wenn wir selbst vor Menschen so eine Maske tragen, jetzt nicht die, die wir jetzt so viele getragen haben, sondern eine Maske, ich zeige etwas, was ich eigentlich nicht bin, und das kann man vor Menschen machen. Und Menschen kann man hinters Licht führen. Aber das können wir nicht mit Gott tun. Er kennt deine Torheit und deine Verschuldung, auch meine. Und dann macht sich David so Gedanken über Menschen, die vielleicht auf ihn schauen, weil er ein gläubiger Mensch ist und vielleicht darauf, wenn er gläubig ist, muss er Segnungen empfinden. Ja? Er muss es gut haben. Und jetzt hat er es nicht gut. Und er sagt hier im Vers 7, lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen, o du Herrscher, Herr der Herrscharen. Lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Er befürchtet einfach, dass seine Situation andere Menschen zum Straucheln bringt, dass andere Menschen vielleicht daran stolpern. Ja, er ist doch Gläubiger, warum passiert ihm das? Und vielleicht selber Schiffbruch im Glauben erleben. Und deswegen sagt er, lass es nicht zu, dass da sowas passiert, auch wenn ich das schwer habe. Und weiter sagt er, erklärt er das, ja, denn um deinetwillen trage ich Schmach und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden, den Söhnen meiner Mutter. Selbst seine Familie und wahrscheinlich seine Freunde, ja, hier spricht er von Brüdern und den Söhnen seiner Mutter, es sind ja auch Brüder, die gleichen Menschen, die sind alle fremd geworden. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil er anders ist. Und ich denke, wenn Menschen versuchen, so wirklich auf Gott zu schauen, auf Gott zu hören und sich ihm unterordnen, seinem Wort treu sein wollen, solche Menschen werden immer wieder Ablehnung finden. Sie werden Ablehnung erfahren, selbst unter den eigenen. In Johannes 7, Vers 5 ist eine Parallelstelle von dem, entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden, den Söhnen meiner Mutter, ist auch eine Projektion auf Jesus. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wir wissen ja die Situation, wo Jesus im Haus war und dann wurde ihm gesagt, das sind deine Mutter und deine Brüder, die wollen dich sprechen. Ja? Und dann sagt er, zeigt auf seine Jünger, also, wer ist meine Mutter und mein Bruder? Und ihr, das sind die, die das Wort hören und danach tun. Obwohl, ich denke, er lehnte nicht seine Brüder und Mutter ab, aber seine eigentliche Verwandtschaft, ja, wir müssen uns das im Klaren sein, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir seine Brüder, aber die nicht fremd sind. Das sind die, die er angenommen hat, die er als seine Brüder wirklich fest hat. Und ich finde, sind Gedanken, wenn man sich da hinein vertieft, dass die einem wirklich Trost geben, ja, und Mut machen. Selbst wenn man Schweres erlebt und wenn man daran denkt, das macht einem Mut und gibt Kraft. Und ich finde, David erlebt hier sowas und von Jesus steht das genauso geschrieben, dass sie, also seine Brüder, ihn als Fremden sahen, denn sie glaubten nicht an ihn. Wir wissen, dass später seine Brüder an ihn geglaubt haben, als Messias. Aber wenn wir uns in diese Situation reindenken, unser Bruder ist der Messias. Unser Halbbruder, wirklich gesagt, ja, richtiger gesagt, ist der Messias. Und natürlich, Jesus sagt ja selbst, ein Prophet wird weniger, nirgendwo kleiner geachtet als bei sich zu Hause. Und ich denke, wenn wir uns in diese Situation reindenken, als Brüder von Jesus, ihn mit einmal als Gott zu erkennen, das ist nicht einfach. Ich meine, für uns ist das sehr, sehr viel einfacher als für sie damals. Und wir wissen aber, dass seine Brüder später gerade zum Beispiel Jakobus, sein Bruder, er wurde Ältester in der Gemeinde in Jerusalem. Judas, sein Bruder, hat auch einen Brief, steht in der Bibel, ja, das, der Brief des Judas. Sind Zeugen, dass diese Brüder sich zu ihm bekehrt haben, als ihren Herrn, ihr Bruder, aber es ist ihr Herr, der sie rettet. Vers 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich muss euch nicht fragen, ich denke, das sind auch Stellen, die uns sofort auffallen, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ja, er kennt diese Stelle, ja, wo Jesus den Tempel reinigt und wo er sagt, das ist ein Bethaus, eigentlich muss es ein Bethaus heißen und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und in Johannes 2,17 steht dann, seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Es gibt noch so, in einer Übersetzung steht, zumindest in einer, hat mich gefressen. Ja? Also das ist etwas, was ihn richtig zu schaffen macht. Es ist für ihn so wichtig, dass es ihn verzehrt. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. In Römer 15, Vers 3 ist die Parallelstelle von dieser Stelle, die auch auf Christus zeigt. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. David schreibt über sich, passt aber genau zu Jesus Christus. Dadurch ist er messianisch. Dieser Psalm. Und er sagt weiter, als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft. Und als ich mich mit Sacktuch kleidete, haben sie mich zum Sprichwort gemacht. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir und die Zecher singen von mir beim Saitenspiel. Also alle Menschen reden über ihn, weil er fastet und weint, sich in Sacktuch kleidet, das sind alles Zeichen der Abhängigkeit von Gott. Ja, Sacktuch ist ja ein Zeichen der Trauer. Fastete und weinte und die Menschen spotten. Die Menschen spotten einfach über ihn. Und ich denke, unser Herr Jesus musste sehr viel ertragen, als er mit seinen Jüngern unterwegs war und er hat für sie gebetet. Er ging sehr oft über Nacht, ging er auf den Berg und hat mit seinem Vater gesprochen und er hat dort, denke ich, Kraft geholt und bekommen. Und ich denke, Jesus Christus war das auch nicht einfach, dass die Menschen so sündig sind. Selbst seine Nächsten, das sind so einfache Sünder, die er lieb hat. Und ich denke, Jesus hat erlebt, was Menschen tun, auch wenn er sie mit vollem Herzen liebt und er trotzdem abgelehnt wird von den Menschen. Und selbst im Tor, die im Tor sitzen, das im Tor, wir kennen das aus der Schrift, dass im Tor normalerweise Gerichte gehalten wurden. Also es saßen die Vornehmen dort. Es waren wichtige Menschen, die Elite. Es waren Richter vielleicht, die im Tor sitzen, schwatzen von mir. Ja, selbst sie lassen sich so tief herunter und schwatzen dort. Ja, sie schwatzen jetzt über David. Und wir wissen aber, dass die geistliche Elite von den Juden, von Jerusalem, ja, von Israel, die oberste Schicht, sie hat Jesus abgelehnt. Und selbst wenn sie untereinander zerstritten waren, wie die Sadduzäer und Pharisäer und dann gab es dann auch andere, so haben sie sich zusammengetan, um zusammen gegen Jesus zu sein. Und es klingt da so, wie manchmal sagt, lasst uns gegen den Freunde sein. Auch wenn wir keine sind, aber gegen den wollen wir sein. So klingt das hier. Und hier nimmt sich keiner zurück, die im Tor sitzen, schwatzen von mir. Und die Zecher sind solche, die irgendwo, ja, vielleicht beim Bier sitzen, am Stammtisch oder was auch immer. Aber Zecher bedeutet solche, die rumsaufen. Ja, und die singen auch über ihn. Aber was mir jetzt noch zu dem, ich hatte jetzt noch einen Text drin für, was er entfremdet seinen Brüdern und fremder geworden seinen Söhnen seiner Mutter, dass er, David in diesem Fall, aber auch Jesus, erlebte, dass da Trennung war. Ja? Mit den eigenen, mit Blutsverwandten gab es Trennung und Scheidung. In Matthäus 10, Vers 34 bis 39 sagt Jesus selbst: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Interessant, als zu Weihnachten die Engel sagen: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meinen nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wir wissen ja, was das bedeutet, dieses Schwert und diese Trennung, die Jesus bringt. Zu entzweien, diese Entscheidung, Christus nachzufolgen, die bringt wirklich Entzweiung. Und dann sind plötzlich ganz andere Interessen, ganz andere Natur. Ja, das ist, was überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Und deswegen ist es auch verwunderlich, dass Menschen eigentlich als gläubige Menschen Ungläubige heiraten wollen, wo es überhaupt nicht begreiflich ist. Es ist etwas, was von der Bibel her überhaupt nicht akzeptiert werden kann. Es ist schon Gnade, wenn Menschen zusammenleben und wenn einer sich bekehrt, ja, von den beiden, einer sich bekehrt und der andere wird durch diesen auch geheiligt und durch das Leben des einen wird er auch überzeugt. Das passiert sehr oft. Normalerweise ist es eine Kettenreaktion. Wenn einer sich wirklich Christus abgibt, dann wird es eine Kettenreaktion geben, dass andere sich bekehren. Also Feststellung ist, je mehr ein Christ sich heiligt, je mehr er sich seinem Herrn und Heiland weiht, ihm und seinem Wort Gehorsam leistet, desto fremder wird er für die Welt sein, aber auch manchen Gläubigen, selbst in der eigenen Familie und Gemeinde. Ich lese es noch einmal. Je mehr ein Christ sich heiligt, je mehr er sich seinem Herrn und Heiland weiht, ihm und seinem Wort Gehorsam leistet, desto fremder wird er für die Welt sein, aber auch manchen Gläubigen, selbst in der eigenen Familie und Gemeinde. Es ist eine Tatsache, von der die Bibel spricht. Doch wir wissen, dass der Psalmist nicht mit Bitterkeit auf das reagiert, wie er behandelt wird. Wenn wir schauen, dass, wie er geklagt hat, ja, ich bin müde von dem Schreien und die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Und er reagiert aber nicht mit Bitterkeit auf das Böse, das ihm entgegengebracht wird, sondern wir lesen es weiter. Er sucht Trost und Hilfe bei dem, der wirklich trösten und helfen kann. Ich aber bete zu dir, o Herr, zu angenehmen Zeit, o Gott, nach deiner großen Gnade erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn ich bin in Not, erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie. Um meiner Feinde willen befreie mich. Man hört, denke ich, förmlich schreien: Beeil dich, rette mich, beeil dich. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter, die hatte sich irgendwie verletzt ein bisschen Die war noch ganz klein. Und einfach an das, wie sie schrie: Papa, beeil dich, ich sollte ein Pflaster drauf machen. Das ist eine Kleinigkeit sicherlich. Aber wenn wir schauen, hier ist wirkliche Not. Und wann können wir wirklich schreien? Beeil dich, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Rettung. Ich denke, wenn wir an die Situation uns erinnern, wie Petrus zu Jesus sagt, als er auf dem See geht, ja, sagt er, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir komme, auf dem Wasser. Jesus sagt, komm her. Und Petrus geht. Habt ihr euch überlegt? Er ist der Einzige, der auf Wasser ging. Aber er ging. Nicht lange, aber er ging. Aber als er zu sinken begann, dann wusste er, er kann nicht irgendwie irgendwas machen, sondern da ist Rettung. Nur er kann helfen. Ich weiß es nicht, ob er nicht schwimmen konnte oder ob die Wellen wirklich so hoch waren. Ich weiß es nicht, aber wir wissen, dass er Angst hatte, Todesangst hatte. Und so wie er schrie, Herr, hilf mir, rette mich. Das ist ein Hilferuf, der echt ist. Und ich finde, wenn David hier so schreibt von seinem Zustand, vieles können wir vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Wir lesen es und versuchen uns hineinzudenken, aber so richtig mitfühlen können wir nicht. Aber wenn wir vielleicht letzte Woche oder jetzt noch Bilder bzw. Videos vielleicht gesehen haben von dem, was in Deutschland geschah jetzt die Tage, letzte Woche, wir können ein bisschen mehr fühlen, ja, wie es ist, wenn da Geröll und Schlamm und Steine und alles durch die Straßen geschoben wird, wo der Mensch, wenn der da reinkommt, wahrscheinlich keine Chance hat. Und da ist Not. Und solche Menschen schreien um Hilfe dann, solange sie noch können. Und ich denke, manchmal müssen wir so zu Gott schreien. Beeil dich, mein Gott, rette mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung, meine Widersacher sind alle vor dir. Ich denke, dieser Vers, ja, erinnert uns daran, dass Gott alles weiß. Ja, du weißt. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung, meine Widersacher sind alle vor dir. Gott weiß alle Dinge. Und noch etwas muss man sagen. Gott kommt nie zu spät. Niemals kommt Gott zu spät. Wenn wir uns eine Geschichte in Erinnerung rufen von Josef. Und wenn wir Josef so betrachten, seine Geschichte, wie er beim Potiphar dann ist im Haus, wo er verleumdet wird, ja, es wird ihm was zugesprochen, was er nicht getan hat, dann muss er ins Gefängnis. Und im Gefängnis, dann ist er eine längere Zeit. Und wo er diesem Mundschenk des Pharao sagt, wenn es dir dann einmal gut geht, denk an mich und erwähne mich beim Pharao, weil ich bin total unschuldig, dass ich hier bin. Und wenn wir uns überlegen, ja, er würde rauskommen, dieser Mundschenk, und sagen, okay, gut, dass ich hier bin, aber da gab es einen, der uns geholfen hat, ja, der wirklich das vorhergesagt hat, was uns geschehen wird, und ich bin ihm einfach zu Dank verpflichtet, ja, vielleicht kann er gerettet werden, vielleicht kann er da raus. So würden wir denken. Warum nicht? Warum nicht? Aber Gott entscheidet anders. Dieser Mundschenk vergisst, ist das Teufels Werk oder Gottes Werk, dass er vergisst? Es ist Gottes Werk. Er vergisst in weiteren 2 Jahre. Muss er dort bleiben, in diesem Gefängnis? Es ist die perfekte Zeit, wo dieser Mundschenk daran erinnert wird, da habe ich Schuld, da gibt es ja noch einen. Es war die richtige Zeit, da rauszukommen, wo er vor den Pharao gestellt wird und zum zweiten Mann im Land wird. Gottes Uhr schlägt anders. Ja? Gottes Wege sind anders als unsere. Und ich denke, wenn du vielleicht ähnliche Situationen hast, wie David es hier schreibt, ja, du hast Schwierigkeiten, wirklich Not, so möchte ich dir sagen, Gott weiß um deine Schmach und um die Beschimpfung Nee, Schande und Beschimpfung und auch deine Widersache sind alle vor ihm. Und er kommt nie zu spät. Und ich denke, die Situationen, in denen wir uns befinden, die sind gut für uns, damit wir lernen, damit wir stark werden. Wenn wir, das kann man, denke ich, richtig so sagen, wenn wir unser Leben selber gestalten würden und könnten, wie wir wollen, ja, und alles würde so gelingen, würden wir Schwächlinge im Glauben bleiben. Ich denke, das kann man wirklich so sagen. Wir würden Schwächlinge im Glauben bleiben, weil wir würden jeder Not aus dem Weg gehen. Wir würden jeder Prüfung aus dem Weg gehen und wir würden jeder Krankheit aus dem Weg gehen. Wir würden nur Sonnentage haben, manchmal nachts Regen. Alles würden wir machen, nur wir würden wirklich Schwächlinge sein. Aber Gott will, dass wir stark werden und zur Mannesreife Christi wachsen können. Das will Gott. Er will, dass Jesus Christus in uns immer mehr sichtbar wird. Und so wie David hier so förmlich so ein fast ein Spiegelbild von Christus ist in vielen Situationen, ja, so will Gott dich und mich so weit bringen, dass Christus in uns sichtbar wird. Das will er. Das ist das Ziel eigentlich. Dazu geht unser, deswegen sind wir hier, deswegen will er uns formen, immer mehr formen. Und wir sollten uns nicht weigern, in dieser Schule zu gehen und diese Prüfungen abzulegen. In Hebräer 4, Vers 15 und 16 steht: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dürfen, nein, sollten wir zu Gott schreien, so wie David das tut, oder auch wie Petrus, als er versank. Vers 21: Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Ich denke, euch fällt hier auch wieder auf: Ich bin elend, ich wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Wenn wir uns Jesus am Kreuz oder unterwegs dorthin vorstellen, alle Menschen, die da sind, die vor kurzem schrien: Hosianna, dem Sohn Davids. Ja, jetzt schreien sie alle: Kreuzige ihn. Alle sind seine Widersacher geworden. Keiner hat Mitleid, keiner tröstet. Und weiter, der Vers 22, ich denke, da sehen wir sofort diese Parallele zu Christus. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Ich lese die Parallelstelle von Matthäus 27, Verse 33 und 34. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Ich weiß es nicht, ob David hier wirklich Galle und Essig bekam. Ich denke, das ist auch eine Prophetie auf den Messias einfach, dass David selbst das nicht hatte. Aber so wie er das hier schildert, ist es das gleiche Erlebnis, wie Christus es erlebt hat. Und wenn David in seinen Empfindungen und Äußerungen an vielen Stellen messianisch sind, oder messianisch wirkt, ja, er empfindet wie Messias, schreibt darüber, prophetische Äußerungen an den Messias, so gibt es aber auch krasse Unterschiede zu Christus. Wenn wir denken, der Messias, als er am Kreuz hängt und die Menschen haben ihm gerade schreckliche Schmerzen zugefügt, sie haben ihn so richtig niedergemacht, sie haben ihn verachtet und verspottet. Und er, der große Herr, hängt am Kreuz und als Mensch völlig hilflos betet er für diese Menschen. Er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir wissen, dass er für diese Menschen stirbt, genauso wie für dich und für mich. Er stirbt für die, die ihn hassen. Aber David, was wir weiterlesen, wünscht sich hier etwas völlig anderes. Und ich finde, es widerstrebt einem fast, so zu dieses zu lesen und zu begreifen. Aber es steht hier drin, Vers 23, ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen allezeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohnen niemand mehr. Denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Hier sehen wir den großen Unterschied zu Christus. Wie kann ein Gläubiger sowas von sich geben, wenn wir doch eigentlich für die leben sollen, für die Menschen, wir sollen sie lieb haben? Okay, dieses ist ja das Alte Testament und ich will da auch nichts hineindeuten. Wenn das hier so steht, ist das richtig, und auch wenn das die grausame, aber gerechte Wirklichkeit sein wird für alle, die Jesus als Retter ablehnen, so ist es doch unbegreiflich, solche Verwünschungen von einem Mann nach dem Herzen Gottes zu hören. Zumindest geht es mir so. Ja, vor kurzem haben wir gelesen, dass er leidet oder er klagt ja über das, was er erlebt und was Menschen ihm antun oder noch viel Schlimmeres antun wollen. Und da sieht er seine Schuld. Ja? Wir haben ja gelesen, oh Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Und trotzdem hat er jetzt sowas auf dem Herzen, dass er diesen Menschen verwünscht, dass er ihnen eigentlich den Tod wünscht. Aber wahrscheinlich wird dieses Buch des Lebens nicht das Buch des Lammes gemeint sein. Ja, wir lesen ja in der Offenbarung, dass die Seelen, die nicht geschrieben waren im Buch des Lebens, aber das ist das Buch des Lammes, ja, die werden in den Feuersee geworfen. Und hier ist das gemeint, so habe ich gelesen, gemeint eigentlich einfach aus dem Leben. Ja, das Buch des Lebens, also aus dem Buch der Lebendigen. Dass sie einfach sterben, dass sie irgendwie umkommen und vielleicht einfach dadurch die Erde ein bisschen sauberer wird, die schlimmen Menschen dann nicht mehr ihr Unwesen treiben können, was auch immer er da meint mit, aber es ist schon allerhand, was er so von sich gibt. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Rettung, oh Gott, berge mich in der Höhe. Wie gerne würde dieser Psalmist aus seiner verzweifelten Lage herausgehen wollen, entfliehen wollen. Doch weiß er, seine Hilfe kommt vom Herrn. Er weiß, dass der Herr helfen kann. Und so ringt er sich durch zum Loben und will damit Gott ehren. Und weiter, als ob er zu sich kommt. Ich empfinde das so, als ob er richtig nachgedacht hat, als ob er sich erinnert hat, worauf es ankommt, und dass er sich beruhigen konnte und dass er jetzt loben kann. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. An dieser Stelle erinnere ich mich an die Menschen, an die er gedacht hatte, wo er sagt, lass nicht zu Schanden werden an mir, die an dich hoffen oder auf dich hoffen. O du Herrscher, Herr der Herrscharen, lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen. Vielleicht denkt er an diese Menschen, Ja, wenn es mir so schlecht ging und sie auf mich schauten und vielleicht verzweifeln, ihm wird nicht geholfen, also wird mir wahrscheinlich auch nicht geholfen. So sagt er hier, wenn die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Als ob er sich aufgerafft hat zum Dank. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen. Und man wird dort wohnen und sie besitzen. Und der Same seiner Knechte wird sie erben. Und die seinen Namen lieben, werden dort wohnen. David schaut hier auf die Verheißungen. Ja, er erinnert sich wahrscheinlich auch, dass Gott verheißen hat, nicht zu vergessen. Er sagt an einer Stelle, dass selbst wenn der Winter und Sommer und alles aufhört, ja, so werden meine Worte nicht vergehen. Und wenn alles aufhört, also die normalen, was wir so kennen, diese Gesetze, werden sich auflösen. Erst dann werde ich euch vergessen, mein Volk. Dieser Psalm begann in einer großen Not, als dem Schreiber das Wasser bis zum Halse stand. Doch, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest du den Kopf nicht hängen lassen. Das ist eine Weisheit, habe ich gehört, Weisheit, Volksweisheit. Aber es trifft schon zu. Ja? Wenn dir das Wasser bis hier steht und du den Kopf sinken lässt, dann hast du verloren. Dann solltest du den Kopf nicht hängen lassen. Der Psalmist findet Kraft zum Loben und mit Hoffnung in die Zukunft schauen. David zeigt uns, wie ein normaler Mensch lebt, leidet, Verwünschungen erlebt, Misshandlungen erlebt. Denn die Welt ist wirklich voller Bosheit. Und wir Menschen erleben wirklich Böses hier. Und wir verteilen manchmal Böses. Nicht allen Menschen um uns herum geht es gut von uns, vielleicht. Gebe Gott Gnade, dass wir immer mehr Christus zeigen könnten durch unser Leben, dass wir erzogen werden, ja, durch Gott, dass wir immer mehr die Gestalt Jesu bekommen könnten, so wie man es bildlich sagen könnte, dass Menschen sehen, so ist Christus, so wie du lebst, so muss Christus gewesen sein. Und so wie David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, oder von Gott selbst genannt wird, so willst du oder könntest du, bist du vielleicht in den Augen Gottes als Mann und Frau nach dem Herzen Gottes. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche, dass dieser Psalm, der recht umfangreich ist, der recht verschiedene Facetten hat, der Klage hat, der Not hat oder zeigt und wiederum wie so ein Aufblühen zu Gott hin. Ja? Er beginnt in Not, im tiefen Wasser und endet in der Hoffnung der Zukunft. Gott, du wirst dein Volk oder die Stadt bauen und das Volk, dein Volk wird dort leben. Und das ist auch unser Ausblick. Das ist unser Ausblick, auch wenn wir es schwer haben vielleicht und wir werden wahrscheinlich es noch schwer haben, denn die Bibel verspricht es uns, und die Bibel hat immer recht, so haben wir eine wunderbare Zukunft. Wenn ich mir das vor Augen stelle, was uns erwartet, dann zählt dies alles nicht mehr, das kurze Leben im Vergleich zu der Ewigkeit, die herrlich sein wird. Und das möchte ich euch wirklich als Ermutigung weitergeben, dass der Herr treu ist. Und der Herr kommt nie zu spät und wir haben eine wunderbare Zukunft bei ihm. Amen.